Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen Feiertag. Heute ist Christi Himmelfahrt oder für uns Normalsterbliche Donnerstag, der 30. Mai. Es gibt eine Frage, die taucht schon in der Familie immer wieder auf. Die setzt sich in der Schule fort und dominiert bis heute die politische Debatte. Was bitteschön ist gerecht und wie organisiert man Gerechtigkeit? In aufklärerischer Absicht habe ich die Philosophin und Chefredakteurin des Philosophie-Magazins, Frau Dr. Svenja Flasspöhler, angerufen und in unser Morning-Briefing-Studio eingeladen. Denn ich ahnte ja, dass sie behilflich sein kann, wenn schon nicht mit der einen großen Antwort auf die Gerechtigkeitsfrage, aber doch zumindest mit einer Annäherung. Also, ich lade Sie ein, begleiten Sie uns doch bei dieser Spurensuche. Herzlich willkommen, Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins.
Vielen Dank, Herr Steingart.
Und wir treffen uns heute hier, um über die Gerechtigkeit zu sprechen, richtig?
Richtig.
Denn das Thema Gerechtigkeit und wie gerecht oder ungerecht ist dieses Land, ist ins Zentrum des politischen Geschehens gerückt. Nicht erst seit Kevin Kühnert, vorher schon die Mietenexplosion, die Enteignungsfantasien und vieles mehr, was sich rund um unseren Sozialstaat entwickelt. Also, Frau Flasspöhler, kann man das in einem Satz sagen? Leben wir in einem gerechten Land?
Ich glaube nicht, dass wir in einem gerechten Land leben, wobei natürlich die Antwort sehr davon abhängt, was man eigentlich unter Gerechtigkeit versteht. Und da wird es ja schon mal sehr, sehr, sehr kompliziert. Also versteht man unter Gerechtigkeit, dass alle das Gleiche kriegen? Oder versteht man unter Gerechtigkeit, wie zum Beispiel Aristoteles das gesehen hat, der von einer geometrischen Verteilungsgerechtigkeit gesprochen hat, dass jeder je nach seinem Verdienst entlohnt wird? Daran schließt sich natürlich die Frage an, was ist denn eigentlich ein Verdienst? Eine sehr schwierige Frage, weil wenn man sich jetzt zum Beispiel die Debatte anguckt um BMW oder den Vorschlag von Kevin Kühnert, BMW zu enteignen, da kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, aber das ist doch das Verdienst von BMW, jetzt diese Firma aufgebaut zu haben, wieso darf man die jetzt einfach so enteignen? Aber man kann natürlich auch sagen, ist das wirklich ein Verdienst, wenn jetzt die Erben der Familie Quandt das Vermögen verwalten mit der Hilfe von BlackRock? Ist das ein Verdienst in dem Sinne? Ist es ein Verdienst, dass ich bestimmte Talente habe? Ist das eigentlich ein Verdienst oder ist das Zufall? Ist das purer Zufall, dass ich von zwei Eltern geboren sind, die nicht ganz blöd sind, dass ich in Deutschland geboren bin und nicht in Syrien, dass ich in Westdeutschland geboren bin und nicht in Ostdeutschland? Ist das wirklich mein Verdienst? Und da, bei diesen Fragen steckt man wirklich ganz, ganz tief in der Philosophie.
John F. Kennedy hat mal gesagt, life is unfair.
Ja, aber dabei sollten wir es ja nicht bestehen lassen. Zum Beispiel John Rawls, also der wirkmächtigste Gerechtigkeitsphilosoph des 20. Jahrhunderts, der hat, finde ich, eigentlich die avancierteste Gerechtigkeitstheorie vorgelegt und ganz maßgeblich war für ihn, die Macht des Zufalls so weit wie möglich zu begrenzen. Und zwar durch ein sehr schönes Gedankenexperiment. Vielleicht kennen Sie das, der Schleier des Nichtwissens. Und dieser Schleier des Nichtwissens besagt, dass wir als Mitglieder einer Gesellschaft jetzt einfach mal so tun, als wüssten wir gar nicht, welche Position wir einnehmen. Also wo ich geboren bin und von wem, mit welchen körperlichen und geistigen Fähigkeiten ich ausgestattet bin. Und sein Ziel ist, dass wir von jeder imaginären Position aus diese Gesellschaft bejahen müssen.
Also das Gedankenexperiment der Verschleierung, der geistigen Verschleierung von Rawls, finde ich fantastisch. Ich würde ihn trotzdem, glaube ich, wenn Sie mich gefragt hätten, nicht den wirkungsmächtigsten Gerechtigkeitsphilosophen nennen, sondern was halten Sie von Adam Smith, dem Moralphilosophen, der eigentlich der Begründer unseres Wirtschaftssystems ist, ohne dass er das sich so genau ausgedacht hat, weil er glaubte, dass auf Märkten wir nicht von Zuweisung eines Königs oder einer höheren Autorität abhängig sind, sondern jeder für jeden freiwillig arbeitet. Ich backe Ihnen die Brötchen, nicht damit Sie Brötchen haben, sondern damit ich Geld habe für meine Brötchen. Steckt nicht in Adam Smiths Moralphilosophie auch ganz viel Gerechtigkeit?
Ja, aber aus heutiger Sicht muss man natürlich auch sagen, ein gewisser Irrtum, nämlich der Irrtum, der darin liegt, dass sich das schon, ich mache es jetzt mal so ein bisschen einfach, dass sich das schon irgendwie alles von selber regelt. Und das glaube ich, das muss man aus heutiger Sicht sagen, so einfach ist es dann eben doch nicht. Und deshalb bin ich tatsächlich eher bei John Rawls, der ja noch viel mehr und viel Interessanteres gesagt hat in seiner Theorie der Gerechtigkeit aus den 70er Jahren. Nämlich er hat zum Beispiel das sogenannte Differenzprinzip aufgestellt. Und da sagt er, und das finde ich wirklich interessant, weil Rawls überhaupt kein Verfechter des Egalitarismus war, also im Sinne, jeder muss das Gleiche kriegen, sondern er hat gesagt, nein, soziale und wirtschaftliche Ungleichheit ist gerechtfertigt, aber nur so lange, wie die Schwächsten einer Gesellschaft davon größtmöglichst profitieren. Und das ist ein Gedanke, der uns, finde ich, heute auch ganz gut weiterhelfen kann. Also wenn wir uns die Debatte jetzt um den Wohnungsmarkt anschauen und die ganze Debatte um die Enteignung von der Deutsche Wohnen und so, da muss man natürlich schon sagen, dass genau dieses Differenzprinzip da eigentlich verletzt wird. Also dass die Schwächsten der Gesellschaft gerade nicht davon profitieren, von der Ungleichheit, sondern dass man sagen muss, und das sagt Josef Vogel in unserem aktuellen Heft, finde ich sehr klug, der sagt, eigentlich findet die ganze Zeit schon eine Enteignung statt, nämlich eine Enteignung der Schwächsten der Gesellschaft, die in Ballungsgebieten 50% ihres Einkommens für die Miete bezahlen müssen. Das ist auch eine Form von, sagen wir mal, nicht formaler, aber materieller Enteignung.
Ich habe das gelesen, fand das eine sehr kühne Definition von Enteignung, weil es sind Marktpreise, die da aufgerufen werden. Marktpreise, die wir in unserem Gerechtigkeitsempfinden als zu hoch empfinden, die aber ja einen Hinweis liefern, womöglich auf nicht funktionierende Märkte. Das ist ja die Frage, ob durch Enteignung würde ja keine Wohnung zusätzlich entstehen, auch durch die Mietpreisbremse. Wir haben vieles davon ja versucht. Die Frage ist, ob wir dem Gerechtigkeitsideal von Rawls näher kommen, wenn der Staat mit eiserner Faust in einer historischen Sekunde mal kurz dazwischen geht und die Verteilung übernimmt, oder ob wir Mechanismen uns ausdenken können in Richtung eines Ludwig Erhard, die gerecht als Mechanismus funktionieren.
Das stimmt. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass Enteignung jetzt auch aus meiner Sicht das probate Mittel ist. Ich finde aber trotzdem diese Debatte erstmal wirklich wichtig und richtig. Und vielleicht können wir an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz auf etwas eingehen, was ich in Ihrem Morning Briefing gelesen habe, nämlich ein Konfuzius-Zitat, über das ich gestolpert bin oder wo ich erstmal sagen würde, ich stimme ihm zu. Dieses Zitat besagt nämlich, vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie es gerade da haben, also wenn man es paraphrasieren will, heißt es so viel wie, wenn du jedem Menschen jeden Tag einen Fisch gibst, dann machst du ihn satt für einen Tag. Wenn du ihn aber das Fischen lehrst, machst du ihn satt für ein ganzes Leben. So ungefähr geht dieses Zitat.
Genau, das, was wir heute ertüchtigen, enable nennen, dass man Menschen die Fähigkeiten, die sie von Geburt an ja nicht haben, anders als die Ente, die kann schwimmen, aber der kleine Steppke kann nicht Einstein sein von sich aus.
Genau, und ich finde das erstmal auch sehr plausibel, weil auch ich, glaube ich, schon die Selbstermächtigung richtig finde, und ich bin auch gegen Alimentierung und Infantilisierung einer Gesellschaft. Also man soll Menschen nicht pampern, ja, das sehe ich schon auch so, und sie irgendwie klein halten und unmündig halten. Aber die Frage ist doch, ob dieses Zitat eigentlich auf unsere soziale Realität noch so zutrifft. Weil ist es denn wirklich so, dass wenn ich einem Menschen das Fischen beibringe, er satt ist für sein ganzes Leben? Und das ist doch gerade heute das Problem, dass einfach die Menschen arbeiten und sich anstrengen und aber eben gerade nicht satt sind für ein ganzes Leben, sondern prekär existieren, von ihrem Lohn nicht leben können. Also es stimmt einfach gar nicht. Und da sind wir natürlich bei Thomas Piketty, der das sehr schön gezeigt hat, dass einfach das, was wir irgendwie unter Leistungsgerechtigkeit verstehen, faktisch nicht da ist oder dass Leistung sich im Grunde genommen nicht rentiert und dass eigentlich über Vermögen und über Warenreichtum immer noch entscheidet, woher man kommt, welche Herkunft man hat, ob man erbt oder nicht.
Aber welche Rolle, das würde mich noch interessieren, spielt in all diesen Konzepten eigentlich die individueller Talente oder auch Leistung, also das Wort Anstrengung, das uns, wie ich finde, zumindest zu Recht ein wichtiges Wort ist. In der Kindererziehung, in der Firma, auch in Ihrer Redaktion werden Sie sicher nach Leistungsträgern Ausschau halten und sich selber ja auch fordern als Chefredakteurin. Also welche Rolle spielt Leistung in diesen Konzepten?
Also eine sehr, sehr große, aber da sind wir wieder bei der Anfangsfrage, was ist Leistung, was ist die eigene Leistung, was ist Zufall? Aber was man, finde ich, oder was ich gegenwärtig schon beobachte und was auch ich auf jeden Fall kritisieren würde, dass es so eine, sagen wir mal, so ein gewisses Ziehen von unten gibt. Ja, also dass gesagt wird, das kannst du sowieso nicht, das schaffst du sowieso nicht. Also zum Beispiel in der MeToo-Debatte, die Frauen untereinander, dass dieses MeToo für mich eigentlich steht für ein sich einrichten in einer schwachen Position. Mir ist etwas passiert und ich konnte mich gar nicht wehren. Ich konnte da gar nichts machen. Es ist eine Kultivierung der Schwäche und was ich mir da schon bei MeToo, aber auch in anderen Bereichen ganz klar wünsche, ist, um es mit Sloterdijk zu sagen, mehr Vertikalspannung.
Mhm. Mehr Vertikalspannung. Das müssen Sie uns nochmal übersetzen. Geistige Vertikalspannung.
Vertikalspannung heißt einfach, sich ziehen zu lassen, sich von oben ziehen zu lassen, sich wirklich animieren zu lassen auch. Nicht von hinten zu schieben, nicht von hinten zu drücken. Das ist ja das, worunter wir oft so leiden, jetzt auch wenn wir nochmal in die Arbeitswelt rüber switchen. Diesen Druck, dieses Unangenehme, aber dieses, doch, das schaffe ich, das kann ich auch.
Sich was zutrauen, wie die Amerikaner, das ja in der Kindererziehung einen festen Platz in dieser vertikalen Spannung hier einräumen.
Genau, und selbstverständlich kommt da sicherlich dann doch wieder dieses schöne Bild von Konfuzius ins Spiel. Wir müssen den Menschen beibringen zu fischen. Also natürlich geht es um Selbstermächtigung. Natürlich geht es darum, Menschen, Männer wie Frauen in die Potenz zu bringen und diese dazu zu bringen, ihr Potenzial auch leben zu können. Also das, glaube ich schon, ist eine ganz zentrale Voraussetzung der Gesellschaft. Und deshalb bin ich auch tatsächlich dagegen, eben Menschen durch, zum Beispiel auch durch ein bedingungsloses Grundeinkommen zu infantilisieren, in dem Sinne, dass man ihnen so ein Taschengeld gibt, sondern nein, ich denke schon, dass es darum geht und dass es auch ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist, sich selber qua seiner Potenziale, seiner Talente, seiner Leistungen eben auch einzubringen. Das hat ja schon Freud sehr schön mal gesagt, dass nichts den Menschen so fest in die Gesellschaft einbindet wie die Arbeit. Und das glaube ich tatsächlich auch.
Und nicht nur einbinden, einbringen, sondern vielleicht auch besser sein als der andere, den anderen übertreffen. Auch das ist doch eine menschliche Neigung und Eigenschaft. Und wenn wir die zur vollen Blüte bringen in einem marktwirtschaftlichen System, geht's dem Lande, zumindest was die Zahlen angeht, deutlich besser als Ländern, denen das nicht gelingt.
Ja, wobei man da, finde ich, immer noch fragen müsste, was genau heißt übertreffen und übertreffen worin. Also es gibt ja auch, sagen wir mal, so ein Potenzgehabe, also die berühmte dicke Hose. Da würde ich sagen, das ist jetzt nicht unbedingt das Ziel, sondern ich wäre immer noch dafür, wirklich in der Sache besser sein wollen. Das wiederum, das finde ich sehr erstrebenswert. Also ich glaube tatsächlich, dass so etwas wie eine gute, gesunde Konkurrenz selbstverständlich einer Gesellschaft und auch einem selbst zugutekommt, klar.
Und wenn jemand wie Sie mit philosophischer Ausbildung und der eine solche Zeitschrift herausgibt und alle 2 Monate zu organisieren und zu lektorieren hat, wie schauen Sie auf die aktuelle Debatte um Gerechtigkeit in Anbetracht einer Tatsache, dass wir so viel Geld pro Kopf ausgeben für das Thema Gerechtigkeit wie keine andere Nation dieser Erde? Wie schauen Sie auf diese Debatte?
Ja, ich glaube, dass wir einfach viel mehr die Hintergrundstrahlung sozusagen sehen müssen dieser Debatte. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass da sich eben gar nicht so richtig, dass überhaupt nicht so richtig klar ist, worüber wir reden, wenn wir über Gerechtigkeit reden. Und dass im Grunde die Positionen so festgefahren oder so vorhersehbar sind, dass sie auch nicht mehr weiterführen. Und deshalb finde ich tatsächlich, dass die Philosophie mit ihrem sehr differenzierten Begriff von Gerechtigkeit uns gerade jetzt und heute entscheidend weiterhelfen kann. Also gerade jetzt in dieser ganzen Debatte um Grundeinkommen, um die Enteignung, um Verteilungsgerechtigkeit und so weiter. Und ich
wäre immer dagegen zu sagen, dass wir sozusagen eine Gesellschaft so kreieren sollten, dass die Menschen sich einrichten in ihrer Hilflosigkeit. Ja, also ich bin wirklich nicht für Alimentierung.
Was ja ein Teil unseres Sozialstaates nachweislich tut.
Sicher. Aber gleichzeitig ist es ein fundamentales Problem, dass diese Gesellschaft es eben auch nicht schafft, tatsächlich Menschen so im Leben und in der Gesellschaft stehen zu lassen, dass sie qua ihrer Leistung in der Lage sind, ihr Leben nicht nur irgendwie zu finanzieren und rumzukriegen, sondern wirklich gut zu leben und frei zu leben und nach ihren Werten zu leben, nach ihren Vorstellungen zu leben. Und das ist ein Problem.
Weil der Konfuzius wahrscheinlich heute anders übersetzt werden muss. Mit einmal beibringen, wie man Fische fängt und dann war's das für das Leben. Ich werde einmal Stenografin, Bewacher oder Verkäuferin. So ist es heute nicht mehr zu übersetzen, diese Metapher. Dieses lebenslange Lernen heißt eben dann auch lebenslang sich für Gerechtigkeitschancen zu erarbeiten, im Beruf beispielsweise.
Ja, sicher, aber Leistung muss sich eben auch lohnen. Und genau das ist eben nicht der Fall heute, sondern dass tatsächlich über die entscheidenden Vermögen immer noch eher die Herkunft und das Erbe entscheidet. Und das ist ein fundamentales Problem. Und es ist auch ein Problem, dass wir heute, anders als zum Beispiel noch meine Eltern, nicht mehr so selbstverständlich sagen können, dass es unseren Kindern irgendwann besser gehen wird, sondern dass wir schon in eine Zukunft blicken, die sehr prekäre Arbeitsverhältnisse hervorbringen wird oder weiterführen wird. Und das ist sicherlich nichts, was ich mit Gerechtigkeit verbinde.
Und an uns Normalsterbliche gerichtet, die wir an dieser Debatte teilnehmen und die Menschen, das habe ich in ihrer Titelgeschichte gelesen und mich sofort wiedergefunden. Ungerechtigkeit empfindet man, je dichter sie an einem dran ist. Mhm. In der Familie wird sie auch noch emotional erlebt, im Freundeskreis auch noch. Aber schon, wenn sie in einem ganz anderen Teil dieser Welt stattfindet, die Ungerechtigkeit, tangiert sie uns kaum noch. Ja. Also was würden Sie uns selber für unseren eigenen Gerechtigkeitsbegriff empfehlen? Gucken wir vielleicht als Staatsbürger auch falsch auf Politiker und auf diese Debatte? Oder wie können wir unseren eigenen Blick mit den Kräften der Philosophie schärfen?
Ja, wir müssen uns zum Beispiel die Frage stellen, wo endet meine Verantwortung? Das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage, gerade in der komplexen Gegenwart, weil die Verantwortung in einer globalisierten Welt, wo wir auch ständig alles, also wo der Resonanzraum sich eigentlich global ausgeweitet hat, wo wir alles mitbekommen, ist natürlich die Verantwortung in gewisser Weise unendlich geworden. Wir fühlen uns ganz schnell für alles Mögliche verantwortlich oder haben das Gefühl, wir müssen uns kümmern und so weiter. Und das führt natürlich zu einer grandiosen Überforderung. Deshalb muss man sich darüber klar werden.
Auch Überschätzung?
Auch Überschätzung, klar, selbstverständlich. Was aber natürlich umgekehrt überhaupt nicht heißt, dass uns das Schicksal der Fernsten egal sein soll, sondern natürlich muss man in irgendeiner Form handeln, muss man sich, muss man auch betroffen sein und berührt sein. Aber dennoch muss man klar sehen, dass Verantwortung schon vom Wort her, also da steckt ja die Antwort drin, also eigentlich eine direkte Beziehung, dass die Verantwortung, wenn man sie wirklich realisieren will, notwendigerweise begrenzt sein muss. Und das ist natürlich eine urphilosophische Frage. Also endet die Verantwortung in der Gemeinschaft oder muss sie sich ausdehnen in die Gesellschaft oder gilt sie eben auch den Fernsten? Sich darüber klar zu werden mit philosophischem Handwerkszeug könnte die politische Debatte selbstverständlich vorantreiben. Aber interessant finde ich in der Hinsicht eben auch, dass man da auch nochmal neu über den Liberalismus nachdenken müsste, weil man ja gemeinhin immer so sagt, der Liberale, das ist so einer so unter so einer Dunstglocke, ne? Der sagt so, tangiert mich nicht, meine Verantwortung endet an meinem Gartenzaun, ich habe meine bürgerlichen Rechte, ich kann ein SUV fahren, wie ich will, Turnhallen für Flüchtlinge, nö, will ich nicht, ich bezahle ja Steuern dafür, dass mein Kind in der Turnhalle einen Sport hat. Also im Grunde ist der Liberale, so wie wir ihn heute irgendwie verstehen, so einer, der so sehr klar seine Verantwortung begrenzt.
Also so würde ich meinen Liberalismus nicht definieren,
ja, aber,
als so ein Gartenzaun-Liberalismus.
Ja, aber es ist schon, also Es gibt zumindest, sagen wir mal, diese Lesart und es gibt, finde ich, auch diese Form von Liberalismus.
Das ist für mich eher der Spießbürger, den Sie gerade beschreiben, der tatsächlich mit dem Gartenzwerg, sozusagen dem geistigen Gartenzwerg im Vorgarten. Aber
ja, und seine Kinder mit dem SUV zur Schule bringt und so, genau. Und dem das irgendwie wurscht ist, was so mit der Umwelt passiert. Aber wenn man den Liberalismus nochmal auf seine Wurzeln zurückführt, und das hat unter anderem die finde ich, wahnsinnig lesenswerte Philosophin Judith Sklar gemacht, ein Zungenbrecher. Judith Sklar, eine rumänische Philosophin, die lange in den USA gelebt hat, die hat gesagt, nein, der Urgedanke des Liberalismus ist eben nicht nur meine Freiheit, sondern die Freiheit von allen Menschen. Und für sie war ganz fundamental die Freiheit von der Furcht. Also wir müssen die Menschen frei von Furcht halten. Und das impliziert natürlich einen Verantwortungsbegriff, der eben über meinen eigenen Gartenzaun hinausreicht. Und zwar gerade, wenn man sich als Liberale oder als Liberaler versteht.
Und für Sie selber, gibt es einen Merksatz, den Sie über Ihr eigenverantwortliches Leben schreiben würden, einen philosophischen Satz, so wie für mich vielleicht der Konfuzius für Sie?
Meine Freiheit endet da, wo ich die Freiheit des anderen tangiere. Das finde ich eigentlich einen sehr guten, auch liberalen Grundsatz.
Sie sind eine Liberale?
Ja, aber im Sinne von Judith Sklar, nicht im Sinne des Gartenzauns.
Was würden Sie, wenn ein Politiker Sie jetzt fragen würde, eine Politikerin, nach dem Motto, Frau Flassbüller, geben Sie mir mal die drei Merksätze an die Hand, nach denen ich mein Denken nochmal neu strukturiere, bevor ich in die Bundestagsdebatte gehe und das Sozialbudget wieder anhebe oder indem ich in die Debatte gehe und wieder Leistung muss ich lohnen und Steuersenkung fordere. Also dieser Moment des Innehaltens, was würden Sie einem Politiker da an die Hand geben als Maximen?
Werde dir darüber klar, was genau du unter Gerechtigkeit verstehst. Werde dir darüber klar, ob du eher die Gleichheit favorisierst oder die Freiheit. Werde dir darüber klar, ob du Menschen in der Schwäche und in der Unselbstständigkeit halten willst oder ob du sie in die Selbstermächtigung bringen möchtest.
Ich bedanke mich für das Gespräch bei Svenja Flassbüller.
Ich danke Ihnen auch, Herr Steingart.
Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit. Und natürlich bedanke ich mich bei Svenja Flassbüller, die uns diesen Feiertag mit dem Licht der Aufklärung erleuchtet hat. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen freien Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.